Radio 1, das Berlinale Radio.
Und sie ist wirklich ein Stammgast, nicht nur der Berlinale, sondern auch bei uns. Und ich freue mich immer, wenn ich sehe, so ein Programm vor der Berlinale, sie hat einen neuen Film gemacht, dann ist ganz sicher, sie muss auch wieder zu uns kommen, weil es sich immer lohnt, über ihre Filme zu reden. Und zwar egal, ob Spielfilm oder Dokumentarfilm, denn sie hat auf allen Gebieten Hervorragendes geleistet. Wir bleiben in Österreich, wir waren jetzt gerade in Wien mit der Vampirin, mit der Blutgräfin. Wir bleiben in Österreich und begrüßen ganz herzlich eine der wichtigsten österreichischen Regisseurinnen. Sie hat solche tollen Filme gemacht wie Waldheims Walzer, den wahrscheinlich viele kennen und der uns ja politisch auch wieder richtig eingeholt hat. Mutzenbacher, dafür gab es den Preis, und zwar der Encounters. Ein Wettbewerb, den es gar nicht mehr gibt bei der Berlinale, aber sie hat den Hauptpreis gewonnen. Sie hat den Friedensfilmpreis bekommen für den wunderbaren Film Favoriten. Nicht, das ist der Bezirk in Wien, mit dieser tollen, ne, mit dieser wunderbaren Langzeitbeobachtung der Schüler und Schülerinnen. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist mit ihrem neuen Film Ruth Beckermann. Willkommen, Ruth. Schön, dass du da bist.
Hallo Knut, schön. Ich mach doch eigentlich nur Filme, damit ich dich wieder sehe.
Eben, das ist wirklich ein schönes Kompliment, aber dafür lohnt es sich. Jetzt machst du mich verlegen, aber gut, warum denn nicht?
Er errötet.
Ja, genau, müssen wir im Radio ja sagen, weil die Leute es ja nicht sehen. Ruth, dein Film ist wirklich total verblüffend. Also Wax and Gold führt uns nach Addis Abeba. Aber ich glaube, 90% des Films oder 95% des Films bist du im Hotel. Das ist nicht irgendein Hotel, ist auch klar. Aber was für eine verrückte und total spannende Idee zu sagen, ich erobere mir die Stadt, indem ich sie gar nicht betrete, sondern die kommt zu mir. Wie kamst du da drauf? Also du recherchierst ja schon, hat ja einen Grund, dass du da hingefahren bist. Aber du bleibst dann eben für uns zumindest im Hotel.
Na gut, klar. Die Idee des Films kam ja von einem Buch. Zuerst wurde schon von Büchern geredet, auch bei mir sind Bücher wichtig. Und das Buch König der Könige, ja, von Richard Kapuscinski, das du sicher gelesen hast, das wir alle gelesen haben jedenfalls in den 80er Jahren, in dem Buch geht es um den Hof von Kaiser Haile Selassie von Äthiopien. Und das ganze Buch bleibt am Hof. Und meine Idee war, was ist ein Hof today, heute, ein modernes Hotel, ein Grand Hotel, ja, ist ja eigentlich ein moderner Palast. Und dieses Hotel, in dem der Film gedreht wurde, wurde von Haile Selassie beauftragt, gegründet, Anfang der 60er Jahre. Und zwar deswegen, weil er die Organization of African Union gegründet hat, die ihren Sitz, bis heute heißt sie Afrikanische Union, in Addis Abeba hat. Und warum in Addis Abeba? Weil Äthiopien das einzige afrikanische Land war, das nie eine Kolonie war. Entschuldigung, das nie eine Kolonie war. Und diese Stadt brauchte einfach ein Grand Hotel. Ja, und damals war es wirklich noch ein Grand Hotel. Das heißt, es hatte Fließwasser, Anfang der 60er Jahre. Und es ist heute noch immer ein total spannender Ort, weil Haile Selassie selbst, der Kaiser von Äthiopien, hat einen Vertrag mit Hilton, mit Mr. Hilton gemacht, dass die Property, also das Gebäude und das ganze Gelände dem Staat gehört, aber von Hilton gemanagt wird. Und so ist es bis heute. Und heute ist es natürlich kein Fünf-Sterne-Hotel mehr. Das ist aber, war aber für den Film total spannend, weil dort eben keine amerikanischen oder europäischen reichen Touristen absteigen, sondern Geschäftsreisende aus anderen afrikanischen Ländern, Leute, die für Konferenzen kommen und so weiter. Und jeden Tag, fast jeden Tag, gibt es ein Event in diesem Hotel. Ja? Also Hochzeiten, Modeschauen, das sieht man im Film auch. Und auch eine unglaublich tolle Konferenz, eine interreligiöse Konferenz, wo wirklich Menschen, religiöse Menschen oder religiöse Anführer und Anführerinnen oder wie immer das nennt in der Religion, kenne mich da nicht so genau aus, die treffen sich dort alle. Ja? Also da hast du vom katholischen Pfarrer aus Frankreich bis zum König aus Nigeria so ziemlich alles versammelt gehabt.
Und das Schöne ist ja, dass nicht nur diese Leute vorkommen, sondern du hast ja doch alle Zeit der Welt, du bist ja da ganz lange und hast Zeit und redest ja auch mit den Leuten, die sonst eben auch nicht so vorkommen, also am Tresen, die Leute ja sauber machen, die zeigst du auch bei der Arbeit oder die Fahrstuhlführer. Also du redest mit den Menschen, die das Ganze so am Laufen halten. Das war dir offenbar genauso wichtig wie von Kaiser Haile Selassie zu erzählen.
Ja, das ist ja das Schöne an einem Hotel. Ich liebe ja Hotels. Wenn sie groß sind, dann gibt es dort Menschen aller Schichten eigentlich, eben von dem Putzpersonal bis zu den Gästen. Und dieses Hotel ist eben auch ein Treffpunkt der städtischen Mittelschicht. Ja. Wie ja oft große Hotels in Ländern wie Indien und so weiter, weil sie einfach gut funktionieren. Also du hast dort Klimaanlage oder Heizung, was immer du brauchst, und saubere Toiletten und hast vor allem Internet. Und das ist natürlich sehr wichtig. Also in diesem Hotel in Addis, da sitzen manche Leute den ganzen Tag und arbeiten an ihrem Laptop. Und ich habe dort einfach Menschen kennengelernt. Ja, ja?
Wirklich schön.
Menschen aus der Stadt, die hinkommen, um andere zu treffen, um einen Ingwertee zu trinken oder einfach in, ah ja, dieses unglaubliches Pool,
ja,
eine heiße Quelle, und angeblich, das ist die Legende, ja, hat Haile Selassie selbst diese Form des Pools designt, und das hat die Form einer orthodoxen Kirche, also ein orthodoxes Kreuz. Ja.
Das ist ein altes christliches Land, Äthiopien, und das sind diese berühmten Kreuze, wo auch die Kirchen so gebaut wurden. Also das ist schon so ein ganz regelmäßiges Kreuz. Und ich finde das Tolle am Hotel, ich liebe die Hotels auch sehr, gerade wenn man ein bisschen länger da ist, man ist heimisch, aber eben immer auf Zeit. Man wird irgendwie ganz vertraut mit allem, weiß aber auch, dass es nur für einen bestimmten Zeitraum. Und das schafft vielleicht so eine besondere Atmosphäre und eine Bereitschaft, eine Offenheit auch, sich einzulassen auf das, was da ist, weil man immer weiß, es endet. War das bei dir auch so?
Ja, es ist natürlich anders, ob du einfach so im Hotel bist oder einen Film drehst. Ja. Also wenn ich einen Film drehe, dann bin ich die ganze Zeit unglaublich wach und höre, versuche mit fünf verschiedenen Ohren rund um meinen Kopf herum alles zu hören, was andere Leute reden, ja? Damit ich Gesprächspartner dann finde für den Film. Das heißt, ich kann dort nicht einfach relaxed sitzen und ein Buch lesen. Und in dem Fall war es zum Beispiel so, dass wir nach einem harten Drehtag noch irgendwo was essen waren und dann zurückkamen und die Lobby war schon fast leer. Und ich höre aber, dass reden Leute Englisch. Ja? Es stand eine kleine Gruppe. Meine Ohren wurden immer länger. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, was machen Sie da? Und da hat sich herausgestellt, das waren Mormonen aus Utah, die diese interreligiöse Konferenz organisiert haben, die alle paar Jahre irgendwo anders stattfindet und die eben in Addis stattgefunden hat. Und dann habe ich gleich gesagt, dürfen wir da drehen? Und sie hat sofort eine Nachricht nach Utah geschickt und wir durften dort drehen. Ja? Und das ist ja ein fantastischer Teil des Films, finde ich.
Finde ich auch. Jetzt haben wir mal ein bisschen erfahren, wie eben eine Dokumentaristin arbeitet. Nicht? Dass man immer wach sein muss und immer merken muss, da passiert was. Das merkt man im Film auch. Also man merkt, dass vieles zufällig sich so gerade ergeben hat. Das gibt ihm ja auch so diese impressionistische Leichtigkeit, obwohl eben wichtige große Themen verhandelt werden. Bei uns zu Gast ist Rute Beckermann. Ihr neuer Film hatte hier die große Premiere und zwar gestern im Haus der Berliner Festspiele als Berlinale Special Gala Wax and Gold und führt uns nach Addis Abeba in das Hilton dort. Und wir haben noch gar nicht gesagt, ich muss mal schon mal erklären, wir reden über einen Film. Das ist wirklich ein tolles Gebäude. Also das war ja damals super modern. Das hat so diesen futuristischen Charme des ja schon Vergangenen. Und du hast in deinem Film sogar eine ganz berühmte Filmszene drin aus einem Kultfilm, der da gedreht wurde zum Teil, nämlich
Chef in Afrika.
Ja, Chef in Afrika. Also den sieht man da. Ist mir natürlich nie aufgefallen, aber toll, dass du die Szene da mit drin hast. Also es ist auch visuell ein großer Genuss da irgendwie durch diese gebaute Utopie. Das war es ja damals irgendwie zu laufen. Trotzdem, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wieso du so konsequent bleibst und immer in diesem Hotel bist. Also du bist ja da wirklich so die Dame am Hofe. Du redest ja vom Hof ein bisschen und du hältst ja irgendwie auch Hof. Weil Leute kommen ja auch zu dir. Du hast ja auch Gäste, die mit dir reden. Warum dieses Prinzip?
Ja, naja, ich glaube immer bei einem Film muss man ein, so sollte man, ein halbwegs konsequentes Konzept haben. Und nicht wie im Fernsehen und in Reportagen alles reinstopfen. Und wenn ich sage, ich bleibe im Hotel, dann muss ich diesem Ort auch Zeit geben und eine Atmosphäre kreieren, dass man diesen Ort wirklich kennenlernt und die Menschen, die dort aus- und eingehen, die dort arbeiten. Und dann kann ich eine dramaturgische Explosion erzeugen, plötzlich, wenn ich plötzlich rausgehe.
Das können wir schon verraten, das ist kein Spoiler. Also ganz am Schluss, man fragt sich ja die ganze Zeit immer, geht's nochmal raus oder nicht? Du bist ja natürlich draußen privat, aber nicht mit der Kamera. Dann plötzlich ist es so toll, die Stadt jetzt zu sehen, nach all dem, was wir gelernt haben, und man bekommt ja wirklich sehr viel mit. Man sieht natürlich anders, nicht? Wie Fontane mal gesagt hat, man sieht nur, was man weiß. Und so reist du ja offenbar auch, nicht? Also du nimmst uns mit und du zeigst die Stadt plötzlich so, dass man denkt, jetzt sehe ich die anders und du wahrscheinlich auch.
Ja, und da kommen wir wieder zu Büchern. Bevor man wohin fährt, sollte man vielleicht viele Bücher lesen, dann alles wieder vergessen, die Bücher zu Hause lassen und sich auf die Stadt oder den Ort einlassen, wo man gerade ist.
Weil wir über Bücher gerade reden, das könntest du vielleicht nochmal erklären, weil es ist vielleicht etwas verwirrend. Wir haben geredet über den berühmten polnischen Journalisten Kapuczynski, der hat das Buch geschrieben über den Kaiser, also König der Könige. Aber das Werk von dir heißt ja Wax and Gold und bezieht sich wiederum auf ein anderes, offenbar für dich wichtiges Buch.
Nein, eigentlich nicht. Das Buch sieht man zwar kurz im Film, aber das ist eine wissenschaftliche Abhandlung von einem Amerikaner über diese Kulturtechnik Wax and Gold. Und die fand ich unglaublich spannend. Und zwar ist das ich meine, die amharische Kultur und die Sprache, die Hauptsprache Äthiopiens, ist ja eine ganz alte Kultur, eine christliche alte Kultur, die auch die äthiopische Kirche ist ja eine Abzweigung der orthodoxen Kirche. Und die haben eine Kulturtechnik, die Wax and Gold heißt. Und das wird im Film dann auch erklärt. Es geht darum, dass man oft die Dinge nicht sagen kann. Du wirst es vielleicht kennen aus einem Land, in dem du aufgewachsen bist. Und eine Form finden muss, wie man sie doch den Leuten, die es verstehen sollen, verständlich machen kann. Und das heißt, das Wachs ist die Hülle und drinnen findest du das Gold, das, was es eigentlich, das eigentliche Thema ist, ja?
Weil du gerade die DDR ansprichst, es war ja ein Brudervolk, also Äthiopien war ja ein Bruderland und Bruderpartei und so. Deshalb haben wir relativ wenig, eigentlich gar nicht so richtig erfahren über die Geschichte. Deshalb fand ich deinen Film auch so interessant. Also auch die tragische Geschichte des Kaisers, die erzählst du ja sehr genau. Und es ist auch eine sehr ambivalente Figur. Also so einfach kann man auch nicht sagen, war der jetzt so ein super Reaktionär oder nicht. Also du hast da schon ein sehr differenziertes Bild von ihm gezeichnet.
Naja, er hat ja viele, viele Jahre regiert, 44 Jahre. 1930 wurde er zum Kaiser gekrönt und am Anfang war er ein wirklicher Reformer. Also er hat den Sklavenhandel abgeschafft, er hat dieses Land quasi aus dem Mittelalter in die Moderne gebracht. Er hat die ersten Schulen gegründet, er hat eine Uni gegründet und so weiter. Und vor allem, und das war, glaube ich, bis heute eines seiner größten Verdienste, er hat es geschafft, diese ideologisch so unterschiedlichen afrikanischen Länder dazu zu bringen, die Afrikanische Union zu gründen, die ja sehr wichtig war. Ich meine, es waren die 60er Jahre, die Zeit der Dekolonialisierung. Es waren unglaubliche Anführer damals, also Lumumba, Kwame Nkrumah etc. etc. Und die haben sich dann alle in Addis getroffen und haben gesagt, okay, das ist das Einzige, Land, das nie eine Kolonie war. Hier wollen wir den Sitz unserer Afrikanischen Union haben. Das hat er wirklich geschafft. Dann war er im Exil, als die Italiener, und dazu sollten wir dann noch kommen, weil das war natürlich ein wichtiger Teil des Films. Mussolini 1935 hat Äthiopien überfallen, okkupiert, schreckliche Massaker angerichten lassen etc. Und Haile Selassie ging nach England ins Exil. Als er zurückkam und dann noch so viele Jahre am Thron gesessen ist, ist er immer mehr versteinert. Also er hat eigentlich sich nicht mehr wirklich um das Land gekümmert. Er war umgeben von korrupten Typen und Speichelleckern, die ihm auch gar nicht wirklich gesagt haben, was Sache ist in diesem riesigen Land. Hungersnöte zum Beispiel. Die berühmten, davon haben Sie sicher gehört, hast du sicher gehört auch, die berühmten Hungersnöte in Äthiopien 1974 und wieder in den 80er Jahren, wo Millionen Menschen gestorben sind, da hat er gesagt, das hat man ihm nicht einmal erzählt, ja.
Also auch das kennt man von Diktatoren, die sehr lange im Amt sind, nicht, dass sie irgendwann mal in so einer Scheinwelt leben. Übrigens läuft hier auf der Berlinale auch ein 8-stündiger Dokumentarfilm genau über diese Verbrechen Italiens in Äthiopien, und das ist in Italien selbst. Das weiß ich ziemlich genau, ein total verdrängtes Kapitel. Darüber spricht man nicht oder man beschönigt es sogar, jetzt gerade in der jetzigen Situation, als Mussolini dann ein großer Kriegsheld, das war absolut furchtbar. Und ich finde es auch wichtig, dass auch dein Film da nochmal dran erinnert, weil, wie gesagt, das ist ein Kapitel, das ganz offensichtlich im politischen Bewusstsein auch Europas nicht wirklich da ist?
Das ist erstaunlich, finde ich. Weil ich habe heute, so, ich freue mich, dass ich bei dem Film italienische Co-Produzenten habe. Ich hatte heute auch sehr, sehr viele Interviews mit italienischen Medien. Und ich hoffe, dass der Film vor allem in Italien gezeigt wird, weil in dem Film natürlich sehr viel über diese Zeit gesprochen wird, über die Massaker, über die Giftgaseinsätze in Äthiopien. Und auch darüber, dass, also Rodolfo Graziani, das war der Vizekönig von Äthiopien, der hat in der Nähe von Rom einen Park bekommen vor, glaube ich, 10 Jahren und ein Mausoleum. Das ist ja unfassbar eigentlich. Und es ist so erstaunlich, es gibt dieses berühmte Buch von Melandri.
Ja, das ist wunderbar.
Ja, alle außer uns. Ja. Das haben wir doch in hier, ja. Das war hier ein Bestseller. Ja. Ich habe alle meine Freunde und meine Co-Produzenten und alle gefragt, in Italien kennt das keiner.
Bei Wagenbach erschienen, also ich kann es nur empfehlen, es ist ein Meisterwerk übrigens. Ja. Auch da bin ich, glaube ich, auch erst selber wach geworden und habe erst mal verstanden, wie tief das sitzt und wie es verdrängt wird in Italien. Jetzt noch ein letztes Wort, man könnte ja, wenn man will, gibt es den Titel aber schon, deinen Film auch Menschen im Hotel nennen. So, das ist ja auch so ein eigenes Genre und auch ein Genre, was ich sehr mag übrigens. Also du hast ja jetzt deine Erfahrung gemacht, du hast so unterschiedliche Menschen getroffen, mit denen gesprochen. Was ist für dich auch für so ein Bild entstanden? Also es ist ja das Faszinierende, eben diese Reflexion in einem begrenzten Raum dann hinaus in eine unbegrenzte Wirklichkeit?
Naja, es ist, was mich ja immer interessiert, ist, wie sehe ich die anderen und wie sehen sie mich? Und diese Reflexionsebene kommt ja im Off-Text, der durch den Film führt, immer wieder vor. Aber was ich in dieser Drehzeit, ich war ja öfter dort, aber einmal haben wir länger gedreht, was uns alle so beschäftigt hat, war, wie sehr sich diese Stadt verändert. Also in den 5 Jahren, in denen ich immer wieder dort war, ist es eine andere Stadt geworden. Und in diesen Außenaufnahmen am Schluss sieht man das auch. Ja? Also das ist, in einigen Teilen der Stadt hast du schon das Gefühl, du bist in Las Vegas oder in Dubai. Und am Anfang waren wir irgendwie schockiert darüber, weil wir alte Europäerinnen sind und immer alles bewahren wollen. Aber nach einer Weile wirst du mitgerissen von dieser unglaublichen Energie. Ja? Wir wollen was Neues und wir sind die Zukunft. Das klingt jetzt so blöd, aber dieses Gefühl ist unglaublich beeindruckend und schön.
Schön, dass du das noch erwähnt hast, weil es wirklich ein wichtiges Element ist, diese Stadt im Umbruch. Aber es steht immer noch dieses Hotel und sieht letztlich genauso aus wie früher. Und auch diesem Hotel setzt du ja ein Denkmal, wenn man das so sagen kann. Bedanke mich sehr herzlich bei dir. Wax and Gold, also hier als Gala-Spezialpremiere der Berlinale. Wir haben mal geschaut, also es gibt wohl noch Tickets für den Donnerstag 22 Uhr im Kolosseum 1. Tickets ab sofort. Also sofort, ich nehme das Handy ruhig raus und haben überhaupt nichts dagegen, wenn Sie jetzt sofort buchen. Und am Freitag dann um 19 Uhr im Kubix 9 am Alexanderplatz, da gibt es die Tickets, kann ich auch mal sagen, ab 17. Wann ist denn der 17. Morgen, ne? Genau, 17 um 10 Uhr, da kann man es dann also versuchen. Und ich hoffe auch sehr, dass der Film natürlich auch wie deine anderen Filme in Deutschland dann zu sehen sein wird im Kino. Ganz lieben Dank dir erstmal, bis hierher. Wir sehen uns wieder zum Filmstart. Ruth Beckermann bei uns. Schön, dass du da warst. Und auch morgen haben wir wieder ein beeindruckendes Kino aus Österreich. Nämlich im Panorama läuft der Spielfilm 4-3. Und das ist eine Geschichte, die in Österreich, glaube ich, fast jeder kennt. Eine wahre Geschichte, verfilmt von Adrian Geuginger, also ein wunderbarer junger Regisseur. Ergreifender Film. Ich sage auch, am Anfang dachte ich, das hältst du jetzt hier nicht aus. Das ist eine wahre Geschichte über eine Frau, die alles verliert. Also ihre gesamte Familie verliert. Fantastisch gespielt von Valerie Pachner. Großartige Schauspielerin, die morgen auch hier sein wird übrigens. Und ihr Mann ist Robert Stadelober. Die beiden kommen also hierher. Ist ja auch Österreicher, vergessen wir manchmal hier. Also das wird sicherlich auch ein sehr bewegendes Gespräch über einen ergreifenden Film. Freue mich, wenn Sie alle wieder da sind, hier oder am Radio dann natürlich. Und wünsche allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Applaus